Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Hallo. An den Gymnasien in Nordrhein-Westfalen wird es künftig kaum noch Schüler mit Förderbedarf geben. Warum die Schulen teilweise aus der Inklusion aussteigen dürfen, ist ein Thema bei uns. Außerdem geht es bei uns um die Mängel bei der Hochschulfinanzierung, die der Bundesrechnungshof aufgedeckt hat. Da fällt ein vernichtendes Urteil über das Finanzierungsmodell Hochschulpakt. Darüber haben wir gestern ausführlich berichtet. Demnach haben einige Bundesländer das Geld des Bundes gehortet oder direkt für etwas ganz anderes ausgegeben. Und das Bundesbildungsministerium muss sich von den Prüfern den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig zu kontrollieren, ob die Länder das Geld auch tatsächlich für bessere Studienbedingungen einsetzen. Über die Kritik an den Ländern habe ich mit Eva Quante-Brandt gesprochen. Sie ist Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern und vertritt in diesem Gremium die Interessen der Bundesländer. Ich habe sie gefragt, wie rechtfertigen Sie diese Zweckentfremdung der Mittel aus dem Hochschulpakt vor Studierenden, denen das Geld eigentlich zugutekommen sollte?
Also ich möchte mich einmal erstmal gegen diesen Begriff der Zweckentfremdung ein bisschen davor verwahren. Also wir haben mit dem Hochschulpakt, das ist ehrlich gesagt eine Erfolgsgeschichte. Es sind über 900.000 zusätzliche Studienanfängerinnen und Anfänger an den Hochschulen aufgenommen worden. Das ist eine Steigerung von 40% zum Referenzjahr 2005. Also ich glaube, man muss hier erstmal sagen, wir haben das, was der Hochschulpakt wollte, nämlich der Studienplatznachfrage zu entsprechen, das ist damit hervorragend gelungen.
Aber vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr erreichen können.
Ja, man kann bestimmt immer mehr erreichen, da bin ich ganz bei Ihnen. Deswegen haben wir jetzt ja auch neue Bund-Länder-Vereinbarungen, auch insbesondere eine neue Bund-Länder-Vereinbarung zum Hochschulpakt getroffen. Und ich glaube, der zentrale Punkt, der jetzt auch ein Teil der Kritik, die der Bundesrechnungshof, den ich ja bis jetzt immer nur aus dem, was woanders geschrieben wird, lesen konnte, aufgreift.
Das heißt, der liegt Ihnen noch gar nicht vor?
Nein, uns liegt der Bericht nicht vor. Das ist ein Bericht, der ist vertraulich dem Haushaltsausschuss vorgelegt worden und ich kann mich insofern zum Detail in den einzelnen Punkten gar nicht dazu äußern, weil ich ihn gar nicht kenne. Aber die Grundlinie der Kritik ist ja, die haben Sie ja in Ihrer Anmoderation auch zum Ausdruck gebracht, das Geld ist nicht genügend dort eingesetzt worden, wo es hätte hingehören sollen. Da, glaube ich, ist eine entscheidende positive Entwicklung, dass wir mit dem neuen Hochschulpakt jetzt eben eine Verstetigung auch haben. Also es ist jetzt völlig klar, die Mittel fließen regelmäßig entsprechend der Indikatoren, auf die sich die Länder mit dem Bund verständigt haben, in die Länder und dann auch an die Hochschulen. Und damit ist völlig klar, dass viel mehr entfristete Stellen dann auch geschaffen werden können und auch geschaffen werden müssen.
Aber wenn viel mehr Geld fließt und dann auch verstetigt, dann hat doch auch jeder Studierende oder wir alle auch als Steuerzahler ein Recht darauf, dass das Geld, was ihnen der Bund so zur Verfügung stellt, dann auch in die richtigen Kanäle fließt und das eben besser als bisher.
Also ich glaube, dass man da auch aufpassen muss. Das Geld ist an die Hochschulen gegangen. Wenn ein Teil des Geldes nicht direkt ausgegeben werden konnte, hat das was damit zu tun, dass eben so viel befristete Beschäftigungsverhältnisse nicht immer eingegangen werden konnten, weil gerade bestimmte Hochschultypen ganz große Schwierigkeiten haben, auch befristete Stellen zu besetzen. Also insofern, das glaube ich, ist ein Punkt. Ich will nur noch mal sagen, wir haben ja in der neuen Bund-Länder-Vereinbarung haben wir ja auch neue Akzente gesetzt, indem wir die Verteilmechanismen neu geregelt haben, indem wir auch das Monitoring neu geregelt haben zwischen Bund und Ländern. Und das halte ich auch für eine richtige Entwicklung und das enthalten, glaube ich, auch alle anderen Länder für eine richtige Entwicklung, dass man sagt, man muss die Verteilmechanismen auf die Studienanfänger, auf die Studierenden in Regelstudienzeit plus zwei Semester festlegen, man muss Absolventenzahlen mit einbeziehen und damit hat man Leistungsparameter, nach denen verteilt wird. Und wir haben uns als Länder ja auch ganz klar dafür ausgesprochen, dass wir Verpflichtungserklärungen eingehen und in diesen Verpflichtungserklärungen klar machen, für welche Maßnahmen, für welche Ziele die Gelder ausgegeben werden.
Aber Frau Quante-Brandt, jetzt liegt Ihnen dieser Bericht noch gar nicht vor. Sie haben aber gleichwohl Anfang Mai ja schon mal die Verstetigung des Hochschulpaktes groß gefeiert. Alle haben sich sehr darüber gefreut. Noch bevor Sie eigentlich wussten, was in dieser Kritik des Bundesrechnungshofes eigentlich vorliegt. Jetzt ist doch vielleicht auch die Frage, müsste man diesen Pakt vielleicht nicht nochmal aufschnüren? Sie haben gesagt, Sie haben schon einiges in die Wege geleitet, aber viel Kritik ist da. Vielleicht muss man da nochmal ganz genau gucken, was vielleicht doch noch verändert werden muss. Oder würden Sie das generell ausschließen?
Also ich schließe das ehrlich gesagt generell aus, dass man die Pakte wieder neu aufmacht. Weil was ich jetzt der Presse entnommen habe, ist ja ein Teil der Kritik des Bundesrechnungshofes, dass die Transparenz und die Kontrolle ihnen fehlt. Und wenn man jetzt verständigt hat zwischen Bund und Ländern Verpflichtungserklärungen, in dem jedes Land klarlegt, für welche Ziele und für welche Maßnahmen es das Geld verwendet, wenn klar ist, dass die Betreuungsverhältnisse verpflichtend mit aufgenommen werden, wenn klar ist, dass die Angaben zum Studienerfolg und Studienabbruch mit aufgenommen werden, dann ist das das, von dem ich lese, dass der Bundesrechnungshof damit seine Probleme hatte.
Nun haben Sie ja schon durchblicken lassen, dass Sie nichts gegen Kontrolle haben und auch mehr Transparenz da künftig reinbringen wollen. Der CDU-Haushaltspolitiker Tankred Schimpanski fordert aber nicht nur mehr Kontrolle, sondern auch die Möglichkeit, die Länder zu sanktionieren. Bis zu welchem Grad würden Sie ihm das denn genehmigen?
Naja, also sanktionieren ist ja immer so eine Sache. Also wir haben ja auch gesagt, also um nochmal mit der Transparenz weiterzumachen, wir haben ja auch gesagt, dass wir jährlich quantitative Berichte auch in diesem Zusammenhang abzuliefern haben. Darauf haben wir uns verständigt. Und in dem Moment, wo man quantitative Berichte abliefert und sich dann da ein Missverhältnis erzeugt, ist doch klar, dass man dann wieder nach einer bestimmten Zeit, nach einer bestimmten Form der Bewertung auch dazu kommt, dass man nach Prüfungen dann sich überlegt, was muss verändert werden. Also das ist jetzt ein bisschen anderes Verständnis von Sanktionen als das, was Sie mir eben gerade berichtet haben. Aber ich meine, auch auf dieses Kriterium der Zusammenarbeit haben sich Bund und Länder für den Hochschulpakt verständigt. Und eigentlich trägt es dem Rechnung, was Sie jetzt von dem CDU-Kollegen als Forderung formuliert haben.
Sagt Eva Quantebrand, Wissenschaftssenatorin in Bremen und Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Quantebrand.
Gerne.
Inklusion Light könnte man das nennen, was Gymnasien künftig noch in NRW leisten müssen. Inklusionsschüler sollen dort in der Regel nur noch unterrichtet werden, wenn sie eine reelle Chance auf das Abitur haben. Heißt, zielgleiche Schüler, also Schüler zum Beispiel mit körperlichen Behinderungen, ja. Zieldifferente Schüler, also Schüler mit geistigen Behinderungen, nein. Heißt auch, Gymnasien müssen sich fortan aktiv dafür entscheiden, trotzdem Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufzunehmen. Und es zeigt sich, das tun die wenigsten. Warum? Darüber hat unsere Reporterin Vivian Leue unter anderem mit diesem Schulleiter gesprochen.
Wir haben zieldifferente Inklusion seit 2011. Und da haben wir sehr viel Energie, sehr viel Herzblut reingesteckt.
Berthold Urch ist Schulleiter der Alfred-Krupp-Schule in Essen, einem Gymnasium. Es war das erste Gymnasium der Stadt, das die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention erfüllte. Sprich, alle Kinder, auch solche mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, aufnahm und unterrichtete. Wenige Kilometer entfernt sitzt Julia Gajewski in ihrem Schulleitungsbüro. Sie ist Rektorin der Gesamtschule Bockmühle in Essen. Auch hier wird Inklusion schon seit Jahren gelebt.
An Gesamtschulen, glaube ich, gab es diesen Gedanken schon immer. Gesamtschule sagt immer, wir sind eine Schule für alle Kinder und alle Kinder sind das Abbild der Gesellschaft. Dass es aber von Seiten der Politik keine Herzenssache ist, zeigt sich für mich darin, dass man sehr allein gelassen wird, was Personal, Gelder, Umbauten und so weiter angeht.
Ähnlich ernüchtert zeigt sich Gajewskis Schulleitungskollege am Alfred-Krupp-Gymnasium. Für eine gelingende Inklusion brauche es mehr Ressourcen, als es momentan gibt, sagt er. Denn die zieldifferenten Schüler, zum Beispiel mit Lernbehinderungen, haben eben nicht das gleiche Schulziel, nämlich das Abitur zu machen, sondern gehen mit anderen Abschlüssen von der Schule. Manchmal auch mit keinem.
Die machen nicht die zweite Fremdsprache, die machen stattdessen Hauswirtschaft, Technik. Dafür brauchen wir Lehrkräfte und wir brauchen auch Räumlichkeiten. Beides haben wir nicht. Und beides haben wir auch im Laufe der Zeit nicht zur Verfügung gestellt bekommen.
Vor allem, das wiederholt Berthold Urch, habe seine Schule in den vergangenen Jahren unter dem fehlenden Fachpersonal gelitten. Unter anderem fehlten Sonderpädagogen.
Wir sehen, dass es eine Möglichkeit ist, auch für Kinder mit Lernschwierigkeiten am Gymnasium klarzukommen, wenn ein entsprechender Betreuungsschlüssel da ist. Wenn der aber nicht da ist, dann besteht die Gefahr, dass die Kinder hier nur verwahrt werden. Und das möchten wir auf gar keinen Fall.
Deshalb hat die Schulkonferenz an Urchs Gymnasium vor kurzem beschlossen,
wir werden jetzt sozusagen auf die Empfehlung oder das Angebot der Landesregierung auch eingehen und diesen Zweig der inklusiven Förderung nicht weiter betreiben.
Die zielgleiche Inklusion, zum Beispiel von Kindern mit körperlichen Behinderungen, findet weiter statt. Aus der zieldifferenten Inklusion steigt die Schule aus, wie übrigens alle anderen Essener Gymnasien auch. Für die Rektorin der Gesamtschule Bockmühle, Julia Gajewski, ist das ein Skandal. Denn die restlichen Schulformen in der Sekundarstufe 1 müssten jetzt noch mehr Inklusionsschüler aufnehmen, unter bisher gleichbleibend schwierigen Bedingungen.
Die Gymnasien, also das ist jetzt böse, aber die Gymnasien sortieren dann die Elite raus und überlassen die Aufgaben den anderen. Ich mache nicht den Gymnasien den Vorwurf, sondern den Verantwortlichen.
Die Verantwortlichen, sie sitzen wohl in der schwarz-gelben Landesregierung in Düsseldorf. Schon im Koalitionsvertrag haben CDU und FDP 2017 eine Neuausrichtung in Sachen Inklusion beschlossen. Ein Jahr später kam aus dem FDP-geführten Schulministerium der entsprechende Erlass. Demnach soll die Inklusion künftig an sogenannten Schwerpunktschulen gebündelt werden, um dort die Qualität zu erreichen, die flächendeckend nie erreicht wurde. Und die Gymnasien dürfen aus der zieldifferenten Inklusion aussteigen. Dass das jetzt immer mehr Gymnasien tun, bedauern auch die Lehrergewerkschaften in NRW. Das erhöhe den Druck auf die restlichen Schulen, sagt die Landesvorsitzende der GEW, Dorothea Schäfer.
Die Gesamtschulen und die Sekundarschulen, aber auch die Hauptschulen, die es noch gibt, haben jetzt eine besondere Herausforderung. Sie sollen zum einen die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufnehmen. Sie nehmen aber auch die Schülerinnen und Schüler auf, die noch Sprachförderung brauchen, also aus Zuwanderung oder Flucht,
sagt die NRW-Landesvorsitzende der GEW Dorothea Schäfer. Doch was sagen die Verantwortlichen im Schulministerium zu den genannten Kritikpunkten? Reden wir drüber mit Matthias Richter. Er ist Staatssekretär im NRW-Schulministerium. Guten Tag, Herr Richter.
Schönen guten Tag.
Immer mehr Gymnasien steigen also aus der zieldifferenten Inklusion aus und überlassen sie den anderen Schulformen. Warum sind Hauptschulen und andere weiterführende Schulen dafür besser geeignet?
Also wir reden hier über insgesamt 2700 Schülerinnen und Schüler, die unter dem Aspekt von Inklusion an den Gymnasien derzeit unterrichtet werden. Zielgleich sind davon über 1000 und viele von den Schülerinnen und Schülern, die auch zieldifferent jetzt an den Gymnasien unterrichtet werden, können dort, wenn sie es wollen, auch verbleiben. Und insgesamt reden wir über 133.000 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Nordrhein-Westfalen. Also allein von der Dimension her ist das, glaube ich, nicht so, dass dadurch ganz massiv die anderen Schulformen außerhalb des Gymnasiums zusätzlich belastet werden. Wir haben mit Blick auf das Gymnasium auch zu beachten, dass wir hier eine Schulform, einen Bildungsgang haben, der auf der Tiefe der Allgemeinbildung hinwirken soll. Die allgemeine Hochschulreife soll dort erreicht werden, Vorbereitung auch auf eine akademische Ausbildung. Und wir meinen, man muss hier nicht nur eine Diskussion zwischen einzelnen Schulformen systemisch betrachten, vielleicht auch ideologisch betrachten, sondern man muss auch betrachten, wo ist der beste Förderort für das jeweilige Kind mit entsprechendem sonderpädagogischen Förderbedarf.
Herr Richter, jetzt haben Sie eine Zahl schon genannt, dass es sehr wenige Schüler und Schülerinnen sind, die das eigentlich betrifft, die dann zukünftig jetzt unter dieser Neuausrichtung der Inklusion in NRW nicht mehr an ein Gymnasium gehen können. Wenn es aber nur so wenige Schüler sind, warum sind diese wenigen Schüler für Sie ein Problem oder für die Gymnasien?
Sie sind für uns kein Problem. Der Begriff passt jetzt auch gar nicht mit Blick auf die Kinder mit sonderpädagogischen
Aber sonst hätte es doch nicht diese Neuausrichtung gegeben, wenn es Problem gäbe, oder?
Nein, die Neuausrichtung hat es deswegen gegeben, weil es vorher unheimlich viele Probleme gab. Weil die Voraussetzungen für gelingende Inklusion an allen Schulen, die das bislang gemacht haben, nicht gut waren und nicht gut organisiert worden sind. Und da steuern wir jetzt um. Und im Übrigen muss man sagen, dieser gesamte Umsteuerungsprozess beginnt ja auch erst mit dem kommenden neuen Schuljahr. Ab dann werden zusätzliche Stellen zur Verfügung gestellt, damit die Voraussetzungen für gelingende Inklusion in Nordrhein-Westfalen insgesamt besser werden. Und das machen wir mit über 6.000 zusätzlichen Stellen, die wir bis zum Schuljahr 23/24 zur Verfügung stellen wollen.
Da sagen Kritiker, diese Stellen existieren nur auf dem Papier, weil der Lehrermarkt so leergefegt ist und auch weil es die Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, die man da braucht, einfach gar nicht gibt.
Das werden wir dann ja sehen. Die ersten knapp 1.000 Stellen gehen zum nächsten Schuljahr in die Bewirtschaftung. Und weil wir wissen, dass der Lehrermarkt knapp ist, die Fachkräfte, so wie wir sie uns eigentlich wünschen, nicht überall haben, insbesondere Sonderpädagogen nicht haben, haben wir diese Stellen auch geöffnet für andere Professionen, für Schulsozialarbeit, für sonderpädagogische Fachkräfte mit ähnlichen Qualifikationen, aber auch für alle anderen Lehrkräfte, die ein anderes Lehramt studiert haben, aber derzeit kein Einstellungsangebot bekommen, insbesondere im Bereich der Gymnasien, im Bereich der Sekundarstufe 2. Auch dieses Personal kann zum Einsatz kommen. Wir haben aber zunächst mal, und das ist, glaube ich, wichtig und das ist auch ehrlich und das muss Politik auch tun, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir überhaupt Personal einstellen können. Das hat die Vorgängerregierung nicht getan. Wir tun das jetzt und wir tun alles daran, dass diese Stellen auch besetzt werden. Im Bereich der Grundschulen ist das übrigens bestens gelungen. Dort haben wir mittlerweile über 1.100 Stellen zusätzlich geschaffen für sozialpädagogische Fachkräfte. Und siehe da, wir haben eine Besetzungsquote von 98% für diese zusätzlichen Stellen.
Stichwort Grundschule. Da ist es ja so, dass bei der Neuausrichtung der Inklusion es lediglich um die weiterführenden Schulen geht. Oder haben wir da was falsch verstanden? Die Grundschulen sind außen vor.
Bislang ist das so.
Warum?
Das haben wir so angelegt, dass wir die Umsteuerung zunächst mal im Bereich der Sekundarstufe 1 machen. Weil aber die Landesregierung auch gesagt hat, wir machen einen Masterplan Grundschule, der viele einzelne Punkte hat, die über das Thema Inklusion hinausgehen. Wir haben gesagt, das, was zum Thema Inklusion zu regeln ist, was zusätzliche Ausstattung auch für Grundschulen anbetrifft, das werden wir im Masterplan Grundschule abbilden, den wir auch in kürzester Zeit entsprechend mit verschiedensten Handlungsfeldern vorlegen werden.
Herr Richter, das klingt für mich, als zäumten Sie das Pferd von hinten auf. Grundschule ist ja so erstmal der Einstieg in die Grundbildung und dann kommen die weiterführenden Schulen. Warum nicht erst mit den Grundschulen anfangen, denen ein vernünftiges, inklusives Konzept verpassen und dann mal weitersehen? Warum andersrum?
Das hat etwas zu tun mit rechtlichen Grundlagen. Wann wird sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt? Das geht im Moment erst ab Jahrgangsstufe 3. Und von daher haben wir und müssen wir, glaube ich, hier auch einen anderen Blick auf die Grundschule haben. Das hat nichts mit einer falschen Reihenfolge zu tun, sondern mit einer aus meiner Sicht richtigerweise differenzierten Betrachtung der Grundschule im Vergleich zu den gesamten Schulformen der Sekundarstufe 1 mit all den Bildungsgängen, die dort entsprechend zum Tragen kommen.
Sagt Matthias Richter, Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Schulministerium. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Richter.
Danke Ihnen auch.
Die Fridays for Future-Proteste bekommen ja schon seit Wochen sehr viel Aufmerksamkeit. Dabei sind sie bei Weitem nicht die einzigen Aktionen, bei denen sich Kinder und Jugendliche gegen den Klimawandel engagieren können. Auf der Insel Mainau am Bodensee wurden heute die Sieger des bundesweiten Schulwettbewerbs mit dem Titel Beschützer der Erde 2.0 gekürt. Thomas Wagner war bei der Preisverleihung für uns dabei.
Egal ob Storch, wie geht es dir, aus Oldenburg, weniger Plastik ist mehr, vom Berliner Comenius-Team. Das Thema Lichtverschmutzung von den Bonnern oder die Firetracker-Idee aus Papenburg. Super Arbeit und Daumen hoch von mir.
Eine riesige Videoleinwand im Palmenhaus der Insel Mainau am Bodensee. Großformatig zu sehen, ein Mann im blauen Weltraum-Overall. Alexander Gerst, deutscher Wissenschaftsastronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Er lobt die 4 preisgekrönten Projekte eines bislang einzigartigen und bundesweiten Schülerwettbewerbes Beschützer der Erde 2.0.
Ich nehme eben an diesem Wettbewerb teil mit dem Projekt Storch, wie geht es dir?
Wir haben die verschiedenen Themen, zum Beispiel Bestandsentwicklung, Lebensraum.
Wie der Storch lebt, wie er überwacht wird.
Imke Senas und Oliver Dagatz vom neuen Gymnasium Oldenburg haben sich in den vergangenen Monaten im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft mit der Zukunft des Storches beschäftigt und sind dabei prompt unter 100 Schulklassen bundesweit beim Wettbewerb Beschützer der Erde 2.0 unter die ersten 4 gekommen. Ebenso wie Minja Geier und Yannick Faulhaber vom Kardinal Frings Gymnasium Bonn. Bei ihnen ging es
halt generell Lichtemissionen in Bonn und wie sich das auf Zugvögel und Insekten einwirkt.
Jetzt das Thema Lichtverschmutzung wurde sehr vernachlässigt auf jeden Fall und deshalb haben wir auch gedacht, wir tun da was für.
Keiner denkt darüber nach, dass er dadurch, dass er sein Licht abends anlässt, auch Zugvögel gefährdet.
Und unser Müllberg wird errechnet und da entsteht doch einiges.
Bei dem Schülerwettbewerb ging es somit um zweierlei. Mit konkreten Projekten auf die Zerstörung der Lebensgrundlagen auf der Erde hinweisen und die Begeisterung an den sogenannten harten naturwissenschaftlichen Fächern wecken, die bei vielen Abiturienten, wenn es um die Auswahl des Studienfaches geht, tendenziell eher nicht erste Wahl sind.
Die harten MINT-Fächer, den Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften geht immer noch einher, dass sie auf der einen Seite hart sind, auf der anderen Seite, dass man ein Nerd sein muss, um diese darzustellen. Das ist nicht wahr. Die Talente von vielen jungen Menschen sind auch in den MINT-Fächern viel größer, als sie sich manchmal selber zutrauen.
Sagt Walter Pelzer, Vorstandsmitglied im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, einem der Mitveranstalter des Schülerwettbewerbes Beschützer der Erde 2.0. Das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler stärken, sich mit Naturwissenschaften zu beschäftigen, das funktioniert vor allem dann, wenn es ums Eingemachte geht, nämlich um die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen. Imke Senners vom neuen Gymnasium Oldenburg.
Naja, also ich denke, man sollte sich jetzt vor Augen führen, was für eine große Artenvielfalt es auf unserer Erde gibt, denn so wie das jetzt im Moment weitergeht, werden wir nicht mehr lange was davon haben.
Wenn es um die natürlichen Lebensgrundlagen, vor allem um deren Bedrohung geht, überwinden viele die Hürden, die sich normalerweise vor der Beschäftigung mit Naturwissenschaften aufbauen. Was sich bereits bei der Fridays for Future-Bewegung gezeigt hat, wird somit auch bei diesem Schülerwettbewerb deutlich. Hinzu kommt, die Beschäftigung mit Umweltthemen überwindet die Grenzen zwischen den einzelnen Fächern im regulären Schulunterricht.
Vor allem, weil man merkt, dass man wirklich verschiedenes Wissen aus verschiedenen Fächern miteinander kombinieren kann, wenn man solche Umweltprojekte macht. Wir haben uns ja beim Storch mit den geografischen Veränderungen befasst. Da spielen Biologie und Geografie eine wichtige Rolle.
So Oliver Dagatz, Elftklässler am neuen Gymnasium Oldenburg. Schließlich wollen die Veranstalter des Wettbewerbs, neben dem DLR sind dies das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sowie das Max-Planck-Institut für Ornithologie Radolfzell, auch die Begeisterung an der Raumfahrt wecken. Und einer, der schon im All war, gibt den beteiligten Schülerinnen und Schülern auch den entscheidenden Ratschlag für die Zukunft mit auf den Weg. Wissenschaftsastronaut Alexander Gerst.
Ihr wart jetzt etwa ein Jahr lang Teilnehmer eines Wettbewerbs. Aber bitte bleibt ein Leben lang Beschützer der Erde.
Ja, Beschützer der Erde bleiben. Um das vielseitige Engagement von Schülerinnen und Schülern geht es auch morgen. Bundesweit streiken ja freitags immer mehr für Aktivitäten gegen den Klimawandel. Oder sie beschweren sich bei Online-Petitionen über unlösbare Matheaufgaben in der Abi-Prüfung. Das sind ja alles Wege, um ihre Interessen zu vertreten. Und welche Möglichkeiten gibt es dafür eigentlich in der Schule, fragen wir. Ab morgen in Campus und Karriere um 14.05 Uhr. Und Sie können uns heute schon Ihre Meinung auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder senden Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Radiowochenende.